Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Fritz Führig, Stiller, Dame lässt prallen und jetzt führt Stuttgart mit 1:0. Natürlich Dennis Undav zum sechsten Mal in Folge in der Bundesliga erfolgreich.
Vorbesetzung ist sehr gut. Schema Andres und Thomas.
0:2.
Mittelstädt marschiert mit. Sie wirken so frisch, die Stuttgarter. Mittelstädt wieder scharf. 0:3.
Boah. Claude Maurice nochmal aufgezogen. Claude Maurice und nochmal die Stuttgarter. Und Tor. 1:3. Es geht was.
Stiller,
Führig und 1:4, die direkte Antwort. Dennis Undav.
Und auch in der Offensive, um eine klare Struktur zu haben, um vielleicht im Gegenpressing.
Guter Ball, Nübel und Tor, 2:4. Anton Kade. Oh. Und jetzt steht es 2:5. Und das war's endgültig.
Eine Handvoll Tore erzielt der VfB Stuttgart in der Fuggerstadt, gewinnt mit 5:2, meldet sich eindrucksvoll zurück und zeigt eine richtig starke Reaktion auf das Aus in der Europa League. Und ich finde, es gibt wenig Schöneres, als über solch ein Spiel zu sprechen, wenn man nicht in der Terminhatzis, sondern Länderspielpause ansteht und man auch über viele, viele andere Dinge sprechen kann. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass wir, ich glaube, nach ein paar Wochen mal wieder in der richtigen klassischen Runde hier zugegen sind. Philipp Meisel.
Ich grüße.
Felix Mahler.
Grüße.
Das ist, glaube ich, tatsächlich ein paar Wochen her, ne? Irgendwie waren wir immer ein bisschen
durchgemixt. Ich kann mich nicht dran erinnern, tatsächlich, ja.
Einer
ja.
hat gefehlt und so. Aber wenn mal schon Länderspielpause ist, dann 5 Wochen Termin, ja. Wir haben für euch da draußen natürlich nicht nur den Blick auf dieses Spiel in Augsburg. Wir haben einen längeren Part aus Gründen zum NLZ und den Frauen. Da ist einiges passiert, sowohl im nicht ganz so schönen als auch im sehr, sehr schönen, wenn wir nachher auseinandernehmen für euch. Und hinten raus haben wir auch noch ein paar Neuigkeiten. Es ist Länderspielpause, also kein Spiel, auf das wir vorausblicken dezidiert, aber es ist doch einiges passiert rund um den Verein mit dem Brustring. Ich würde sagen, das erste Wort gebührt Herrn Mahler, der am Sonntagabend in Augsburg stand und ich glaube, du warst ein bisschen glückselig nach diesem Spiel, ne? Zumal ja also die Frage war, wie wird dieses Aus in Porto weggesteckt?
Ja, das war schon sehr schön und ich habe vorhin drauf gewartet, eine Handvoll, das halbe Dutzend, das sind so Lieblingsbegriffe auch bei dir.
Na klar, den habe ich mir hingelegt.
Ich weiß auch, bei dem Bielefeld-Pokalspiel damals hat sich richtig gefreut, dass er halbe Dutzend schreiben konnte. Ja, es war brillant. Also generell ist ja jetzt auch die schöne Lage hier, dass ich da mit dem Katzensprung in Augsburg war. Dazu die schöne Lage, dass du auch bei Augsburg, wenn du an Gästekarten nicht rankommst, trotzdem ins Stadion kommst. Ich formuliere es mal so. Ja, das war durchaus sportlich unerwartet in der Höhe. Also generell, dass auf so einen Sonntagabend 19:30 7 Tore fallen. Ich glaube, das hätten die wenigsten getippt. Dass es ziehen, hat man natürlich gehofft, aber nicht, dass sie nach einer halben Stunde oder was es da war, 3:0 führen in einem Spiel, das eigentlich sonst nicht so eine krasse Aussagekraft hatte. Oder VfB hat halt das an den Tag gelegt, was wir gegen Porto zum Beispiel vermisst haben, diese Top-Team-Kälte, da war halt gefühlt jeder Schuss ein Treffer, Augsburg hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Und so war das eigentlich von Beginn an ein sehr, ja, ich sag mal, souveränes Gefühl, da im Stadion zu stehen und dem Spiel zuzugucken.
Ich habe das Spiel am Sonntagabend ganz gemütlich auf dem Sofa verfolgt, war aber genauso aktiv in unserer WhatsApp-Gruppe wie ihr. Und mein Highlight war, als in der Halbzeitpause Felix Mahler ein Bild schickt von Philipp Meisel auf der Pressetribüne, ganz oben unterm Dach, fast schon einsam, direkt vor der Stange, die einem die Sicht nimmt. Wie war es denn für dich,
ja.
Philipp?
Der Einzige, der was geschafft hat halt. Ja. Also
mit Augenkontakt sogar.
So, richtig.
Der hat's gerochen, genau, die Kamera gerochen.
Mit Augenkontakt. Nein, also ich könnte mich jetzt hier wieder eine halbe Stunde ahlen in meiner Abneigung zu Augsburg, diesem Standort, diesem Stadion, diesem Club, diesem An- und Abfahrtchaos, dieser... Am Sonntag haben dann auch noch eine gesperrte A8 drauf. Ja, also wir mussten dann heimgondeln über die B10 ab Ulm und so. Nee. Aber wollen wir mal heute nicht so sein.
Ausnahmsweise.
Doch, ganz okay da, ja, für so einen Sonntagabend. Und ich hatte auch nicht erwartet, dass so ein Spiel rauskommt. Mir ging es ähnlich wie Felix. Ich hatte auch ein knappes 2-1 getippt. Mir war klar, die halten ihren Lauf, sage ich jetzt mal, nach Europapokalspielen 31 von 36 möglichen Punkten geholt. Das ist ein Riesenbrett, ja, das der VfB da abliefert seit Wochen, seit Monaten eigentlich. Aber ich dachte, es würde zäh werden, weil man eben auch, ja, so im letzten Spiel vor der Länderspielpause ist es selten, oder vor einer Länderspielunterbrechung ist es selten, dass man nochmal das allerletzte rausquetscht aus sich. Ja, da versucht man oft, und das ist nicht nur beim VfB Stuttgart so, sondern das ist ein allgemeines Phänomen, da versuchen Mannschaften oft jetzt irgendwie noch kurz so im Vorbeigehen, in Anführungszeichen, zu regeln. Der VfB hat überhaupt keine Gefangenen gemacht. Ja. Das Einzige, was er sich nachher vorwerfen lassen muss, und das ist ja fast schon grotesk, Undaff hat es auch zur Sprache gebracht, dass du nach einem 3-0 einen Fuß vom Gas nimmst. So. Ja, also das ist ja, das ist halt dieser Mannschaft irgendwie so eigen, dass das immer wieder passiert. In Augsburg war es jetzt aber halt überhaupt kein Thema, weil der Gegner nicht in der Lage war, damit irgendwas anzufangen.
Und weil der VfB tatsächlich auch immer dann, wenn die Augsburger ein Türchen geschossen haben, wirklich im Stile einer Spitzenmannschaft sofort angezogen hat.
Ja, ja.
So, und das ist tatsächlich klar, auf der einen Seite kann man und muss man kritisieren, wenn sie dann hin und wieder mal ein bisschen Fuß vom Gas nehmen. Auf der anderen Seite dann wieder sofort da zu sein und ein Gespür dafür zu haben, dass einem dieses Spiel nicht aus den Händen gleitet, ist schon stark. Und was Dennis Undaff auch gesagt hat, und das war für mich fast die bemerkenswerteste Aussage am Sonntagabend, ist, er hat gesagt, nach dem Aus in Porto waren wir wütend. Und diese Wut darüber haben wir kanalisiert in diesem Spiel. Und das ist das Beste, was du machen kannst als Profifußballer, wenn du deine Wut, deinen Ärger, deine Enttäuschung über irgendein Negativerlebnis nicht irgendwo anders rauslässt oder weiß nicht, nachts nicht schlafen kannst, sondern wenn du das auf dem Platz bei der nächsten Gelegenheit sofort wieder zur Schau stellst. Und ich sag's mal salopp, die Augsburger, Felix, die mussten, glaube ich, ein bisschen dafür bluten, für das, was halt in Porto passiert ist. Und die haben, glaube ich, selbst noch nicht so damit gerechnet. So war mein Eindruck in Augsburg. Das ist die Augsburger, die haben sich halt ein bisschen angeschaut, als es plötzlich 0-3 stand. Was ist das denn jetzt hier, ne?
Ja, also du kannst über den Standort sagen, was man will, und diese Baumarktwitze und sowas, aber das war ja bisher eine Heimmacht unterm Baum. Also es war auch in der Hinsicht nicht zu erwarten, dass du da einfach drüber fährst. Hat auch schon Leverkusen verloren, glaube 2-0 war es. Deswegen war das sehr angenehm zu beobachten. Anfang zweiter Halbzeit hat der Film schon gesagt, da ist aus 1-3 gefallen. Bisschen arg der Fuß vom Gas, da war Augsburg gar nicht mal so schlecht drin, aber dann waren es ja, war es eine Minute? Sind wir im Sekundenbereich, wo dann das 4-1 gefallen ist? Also da hat Dennis Undaff sofort gesagt, nö, Jungs, das machen wir heute halt nicht so. Wieder 3 Tore hergestellt und später auch beim 2-5 nochmal. Das hat da nochmal aufgelegt.
Das hatte so ein bisschen was von diesem Batman und Robin Meme, ja, mit der Ohrfeige. So, was, ihr macht Tor, bam, sagt noch eins.
Ja. Also das war schon sehr souverän. Also wir haben ja schon von Top-Team, Spitzenteam und so Charakter gesprochen. Und ich meine, jetzt tabellarisch kommen wir auch schwer drauf zu sprechen. Sind wir auch in dem Bereich wieder voll? Auch da natürlich deinen Job erledigt, den Hoffenheim-Patzer ausgenutzt und da ein bisschen vorangegangen in der Tabelle. Also ja, wunderbarer Abschluss von dem Spieltag, wunderbarer Abschluss von der ja trotzdem ein bisschen bitteren Woche mit dem Porto aus, was Spielverlauf von Porto anging. Aber die Reaktion kann dir einfach nur Hoffnung machen auf alles, was da jetzt noch kommt.
Ja, ich würde sagen, über die Lage der Liga da in dieser Spitzengruppe in der Bundesliga sprechen wir hinten raus noch in diesem Augsburg-Block. Zuerst hören wir nochmal den Trainer Sebastian Hoeneß. Denn noch was der gesagt hat am Sonntagabend bei der Pressekonferenz, fand ich ganz spannend. Bitteschön.
Ich fange vielleicht mal hinten an. Ich möchte meiner Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen. Ja, wir haben am Donnerstag ein sehr intensives Spiel gehabt in Porto, sind am Freitag erst zurückgekommen und haben natürlich dazu auch noch verloren, sind ausgeschieden, waren natürlich auch geknickt. Und dann hier in Augsburg bei einer Mannschaft, die seit 8 Heimspielen nicht mehr verloren hat, so aufzutreten, das ist einfach beachtlich und das ja, deswegen ja, großes Kompliment. Ich glaube, ein Schlüssel, ohne jetzt da über die ganzen 90 Minuten zu gehen, war sicher gerade in der ersten Halbzeit dann auch die, die Effizienz, also dass wir dort einfach verglichen auch mit Donnerstag die Chancen, die wir hatten, dann auch sehr konsequent genutzt haben. Ich denke, es war teilweise herausragend rausgespielt, sehr gute Konter auch gefahren, gute Räume belaufen im Zentrum und haben es dann geschafft, ja, ein sehr gutes Ergebnis in der Halbzeitpause zu kreieren. Das ist die Basis gewesen. Dann haben wir ja schon gemerkt, dass die Augsburger was vorhatten in der zweiten Halbzeit, sich nochmal neu aufgestellt haben. Und dann können wir schon froh sein, dass wir so schnell nach dem ersten Gegentor das vierte gemacht haben. Das war wichtig, psychologisch auch wichtig. Und dann, denke ich, war Spiel entschieden. Natürlich war da noch ein bisschen zu spielen nach dem 4-2. Aber da war zumindest das Gefühl nicht mehr so da, dass das Spiel jetzt hier gänzlich kippen kann. Und dann war natürlich die Beruhigung nach dem 5-2 groß. Also wir sind happy, wussten, dass das eine richtig schwierige Aufgabe wird. Die Augsburger sind sehr, sehr stabil in den letzten Wochen, sind wieder richtig gut in der Spur. Umso bedeutender ist für uns der Dreier.
Also auch bei Sebastian Hoeneß hört man raus, diese Genugtuung und dieser Stolz auch und zu Recht über das, dass die Mannschaft es geschafft hat, diese Woche so zu beenden, beziehungsweise diese Wochen. Wir haben ja lange darüber gesprochen, dass die letzten Wochen wirklich auch wahnsinnig waren, was das Programm angeht. Wollen wir vielleicht ganz kurz ein paar Spieler rauspicken. Trainer machen das ja ungern, das haben wir jetzt auch eben gehört. Aber natürlich über Dennis Undaff. Möchte irgendjemand noch was über Dennis Undaff sagen? Und es ist fast schon, Worte sind fast schon zu viel, Philipp, irgendwie, ne?
Ja, ich habe die Tage einen Artikel nochmal über ihn geschrieben und über seine Verfassung und über seine Statistik. Der einfach ist der beste Stürmer dieses Jahrtausends beim VfB Stuttgart. Es gibt keinen besseren. Es gibt niemanden, der da mithalten kann mit den Zahlen. Ja, klar, Sergio Gyarassi hat mal mehr Tore gemacht pro Saison. Die 28 wird er nicht knacken. Aber wenn ich mir das reine Scoring anschaue, umgelegt auch auf die Spiele, also 36 Scorer in 38 Saison Pflichtspiel einsetzen. Immer unter der, man muss auch bedenken, der Kerl hat anderthalb Monate verletzt gefehlt, so, ja. Das ist einfach herausragend. Da gibt's überhaupt nichts, keine anderen Begriffe dafür. Das ist absolut herausragend und selbst Klinsmann, Fritz Walter, Freddy Bobic, Giovanni Elber, niemand hat so ein ausgeglichenes Level hingelegt. Also das ist ja fast gleich auf, seine Vorlagen und die Treffer. Ja, und das hat er in einem Halbsatz gesagt, in einem On-Field-Interview danach, aber das macht ihn so wertvoll aktuell, neben den ganzen anderen Sachen, die er mitbringt. Aber er sagte, Zitat, meine Vorlage hat mir fast besser gefallen als die Tore.
Beim 5-2.
Bei dem 5-2. Und wenn dein Topstürmer sowas bringt, ja, Leute, denen normalerweise anheimgeht, dass sie sehr egozentrisch unterwegs sind, dass sie immer natürlich erstmal auf ihre eigenen Tore gucken, ihre Trefferquote, damit sie gut dastehen. Dein bester Mann sagt, mir ist wichtig, dass das Team glänzen kann. Also ich lege halt auch mindestens so gerne auf, als ich treffe. Dann ist das ein ganz, ganz toller Beweis dafür, wie der Mensch ist und wie der Spieler tickt, aber auch wie es eben diese berühmte Inner Chemistry in einer Mannschaft bestellt ist. Ja, Gyarassi hätte zwei Mittelfinger ins Gesicht gedrückt und gesagt, was ist mir egal, was die anderen machen. Ich mache hier meine Buden und gehe wieder nach Hause zu meinen Kindern. Ja, kann man auch so machen, ist in Ordnung, wenn man das so fährt. Aber also der Kerl ist einfach in Gold nicht aufzuwiegen, denn ist unterfährt. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr stark, was der da Woche für Woche für Woche abliefert. Und der jagt jetzt einen Rekord. Das habe ich leider erst rausrecherchiert und gelernt, nachdem ich den Artikel geschrieben habe.
Timing ist alles.
Sechs Spiele in Folge hat er getroffen. Es gibt nur zwei VfB-Stürmer, die 7 Spiele in Folge getroffen haben. Nennt mir einen davon. Auf geht's.
Bobic.
Korrekt. Fleißpunkte für Herrn Pavlic.
Danke. Sehr schön.
Die Nummer 2.
Ich habe die Namen hier vor mir, weil statistisch nachher noch kommt, aber halt so 6 Spielen in Folge. Ich weiß nicht, welcher von denen 2-7 war. Hat Gyarassi 7 getroffen?
Nein, Sascha Kalajdzic.
Ach ja!
Okay, dann ist es er. Ja.
Sascha Kalajdzic hat auch mal 7 Spiele in Folge mindestens ein Tor erzielt.
Ja. Der übrigens, schöne Grüße an der Stelle, beim LASK wieder auf sich aufmerksam gemacht hat und für die österreichische Nationalmannschaft nominiert wurde.
So langsam geht's aufwärts, ja. Nach 2 Jahren salopp formuliert Scheiße fressen. Ja,
ja. Das ist, ja. Freut uns sehr. Also Dennis Undaff, ich glaube wirklich, da ist also das ist alles dazu gesagt, aber wir können und machen das sehr, sehr gerne. Und ich finde es auch schön, dass es mittlerweile dann eben auch außerhalb der schwäbischen Blase seinen Effekt hat. Das hat es schon lange in sämtlichen Talkrunden. Das hat es jetzt auch im Kader von Julian Nagelsmann. Da werden wir nachher natürlich im letzten Part drüber sprechen. Felix, bei solchen Siegen wie jetzt dem 5-2 in Augsburg ist es halt wirklich so, dass man eigentlich alle rauspicken kann. Ne? Angefangen von Alex Nübel, der auch ein, zweimal gut zur Stelle war. Beinahe eigentlich schon versucht hätte, dieses 1-4 noch irgendwie zu verhindern, so gut es geht. Beim zweiten ist er auch erst noch dran gewesen und war dann machtlos. Aber auch wenn wir uns dann vorarbeiten, die Abwehrkette, das Zentrum, Chris Führig, der wie ich finde, seit Wochen sich zu meinem persönlichen Lieblingsspieler gemausert hat beim VfB, vor allem auch was die Arbeit in der Defensive angeht. Philipp, heb den Finger, du kommst gleich dran, jetzt, wen ich noch unbedingt nennen möchte, auch weil das auch für dieses Team, für diese Teamchemie spricht, zwei Spieler, Thiago Tomás und Nicolas Nati, die beide nicht nur Tore erzielt haben, sondern wo du einfach gemerkt hast, dass dieser Matchplan an diesem Sonntagabend aufgegangen ist und
die Hacke von Nathai. Also ja. das war schon cool.
Frech. Fünf Wechsel waren es. Fünf Wechsel nach dem Porto-Spiel und wir, Philipp, ätzen ja dann immer ganz gerne gegen die Leute, die sofort die Rotationskritik rausholen. Es gibt einfach keinen Grund dafür und dafür spricht eben auch die Statistik mit diesen Punkten nach Europa League 31 Punkte.
Dafür spricht die, ja, aber also ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen. Der Name fiel schon, ich möchte mich entschuldigen bei Herrn Führig. Er wird das jetzt zwar nicht hören, weil er die Sendung, soweit ich das weiß, nicht hört, aber ich habe ihn zu schlecht bewertet. Ich habe ihm nur eine 2,5 gegeben am Sonntagabend und es ist so, wenn du zu zweit die Bewertung machst, dann hat der eine, also ich hatte in dem Fall die meisten Spieler, ich hatte glaube ich 8 oder 9 Spieler zu bewerten und dann ist der Blick etwas ja schneller woanders, als eben wenn du nur 3 oder 4 Spieler machen musst.
Außerdem hattest du eine Stange vor der Nase.
Richtig, so. Ich hatte eine Stange vor der Nase. Ich habe einen beträchtlichen Teil des Spielfeldes nicht gesehen, aber ich habe mir dafür mehrere Zusammenfassungen auf The Zone und von der Sportschau und sonst was nochmal nachträglich angeschaut bis heute. Und der Kerl macht einfach ein Riesenspiel. Und hat von den 5 Toren, hat er 3-mal einen Pre-Assist und 1-mal einen direkten Assist. Und das ist mehr wert als den 2,5, logischerweise. Ja. Nur das. Ja. Da habe ich ein wenig zu streng bin ich da rangegangen. Aber das ist natürlich, wie du sagst, und ich habe mich auch sehr gefreut, dass er jetzt nachträglich dann noch nochmal ins DFB-Camp fahren darf, ja, weil der Typ ist ist einfach nicht mehr der Spieler, der mal zum VfB kam. Du siehst auch bei ihm, und das heißt ja immer, einige Spieler, die im Alter sind, ausentwickelt. Und er ist das genaue Gegenteil davon, weil was der sich in den letzten 12 Monaten jetzt nochmal drauf geschafft hat an zusätzlichen Skills, ob das jetzt in seiner offensiven Palette ist, die er bringen kann, oder vor allem halt auch in seiner defensiven. Ja, wenn du kannst mittlerweile, ohne mit der Wimper zu zucken, als Sebastian Hoeneß Chris Führig links auf der Schiene spielen lassen. Das hättest du vor 2 Jahren nicht gemacht, weil der wäre nur in eine Richtung gelaufen, dann da vorne stehen geblieben, bis nächstes Mal ja. Und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert und macht auch da großen Spaß, ihm zuzuschauen. Weil du auch siehst, dass er richtig Bock hat. Also der ist so ein Spieler, wenn man den mit so einer Drohne die ganze Zeit verfolgen würde, von vorne filmen, siehst du wahrscheinlich die ganze Zeit, dass der grinst, währenddessen er da den einen oder anderen ins Leere laufen lässt und Dinge tut, die ja einfach dem Spiel auch sehr viel bringen, also seiner Mannschaft einfach sehr viel bringen. Das ist, finde ich, ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler geworden. Ja, und er ist trotzdem in der Lage, offensiv schöne Ausrufezeichen zu setzen. Ja, das ist echt gut.
Ich kann da meine Entschuldigung eigentlich nur anschließen. Ich habe es auch nicht kommen sehen bei Führig. Also ich habe es nicht generell ausgeschlossen, aber hier und da ein Spiel, den ich doch wahrscheinlich zu sehr auf dem Kicker hatte hier und da mal und ja auch oft nicht Stammspieler war. Was der gerade abreißt, ist richtig stark. Und allein, dass dann auch, Nathai muss er jedes Mal aufs Neue, denn allein wegen seiner Historie hier, was der für eine Wirkung mittlerweile hat und Thema Kader und Rotation, dann bringst du halt später mal einen Bilal Elkanus von der Bank und so. Das ist halt vollkommen Banane mittlerweile, über was wir hier reden. Gerade wenn man es ja auch so ein bisschen die letzten Jahre durchgeschaut hat, das ist schon eine besondere Phase gerade. Deswegen, das macht schon alles sehr viel Laune. Und was ich auch sehr gerne gehört und gesehen habe, waren dann die Aussagen von Schema zu Stiller, bester Spieler im Kader oder der wichtigste im Kader und fußballerisch überragend. Und ich fand auch die Kombination, vielleicht auch da ein bisschen eingeschossen auf den Herrn Karasor, was zumindest die offensive Motivation angeht, nenne ich es mal, hat mir Schema Stiller auch sehr gut gefallen tatsächlich. Also würde ich auch gerne wieder ein paar Mal öfter sehen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es bei Karasor die offensive Motivation ist. Ich würde es eher das offensive Zutrauen nennen vielleicht.
Ja.
Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, wenn er mal plötzlich in einer aussichtsreichen Schusssituation ist. Aber ja, auch da wieder, da sprechen wir über im Zentrum über eine wahnsinnige Auswahl, die Sebastian Hoeneß hat. Die ich finde Schema auch, der war ja dann auch mal eine Zeit lang, ich glaube Ende Hinrunde mal wochenlang nicht so ganz gut gelitten, auch unter Teilen der Fans. Ich finde auch, der hat am Sonntag wirklich sehr, sehr souverän agiert. Du siehst, dass die Schienen ineinander gehen, die Schräubchen ineinander gehen. Über die Offensive braucht man nicht reden, wenn du 5 Tore schießt. Ich finde das tatsächlich aber auch sehr, sehr wichtig zu sehen, wie einfach jeder, und das ist die größte Eigenschaft, jeder bereit ist, für den anderen, ich sag's jetzt mal salopp, Scheiß zu fressen. Also nach hinten zu arbeiten, Fehler zu beheben. Ich weiß gar nicht, welches Tor es war, als Führich den Ball verliert und ihn sich selbst wiederholt. Das siehst du eigentlich auch nicht so oft. Und das gilt auch für das komplette Zentrum. Das gilt für die Defensivreihe. Auch da, du kannst quasi hinstellen, wen du willst. Das ist schon sehr, sehr stark. Und wie gesagt, mein Punkt ist vor dem Hintergrund dieses Spiels am Donnerstag in Porto. Wir haben das ja in der Vorsaison gehabt. Nach dem Paris-Spiel, das sehe ich in dieser Saison überhaupt nicht, dass da eine Delle ist. Dazu steht zu viel auf dem Spiel. Dazu kommt vielleicht auch die Pause jetzt genau richtig, ja, um mal sich nochmal zu resetten, sowohl mental als auch körperlich. Natürlich nicht für die Spieler, die unterwegs sind, das ist klar. Aber alles in allem macht es sehr, sehr viel Hoffnung. Und ich bin wirklich jetzt gespannt, was uns Felix für Zahlen präsentiert nach dieser Handvoll Tore in der Fuggerstadt.
Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
So, Felix, was hast du uns mitgebracht? Ich bin echt gespannt, ob es auch in den Zahlen so deutlich war wie das reine Ergebnis.
In Sachen Ergebnis tatsächlich nicht unbedingt. Aber wie vorhin schon gesagt, kommen auch ein paar UNDAF-Daten, die Philips Ausführungen vorhin natürlich unterlegen. Expected Goal ist 1,44 zu 3,08. Also trotzdem ein extrem hoher Wert. Auch der geteilt höchste Wert des VfB in dieser Saison bisher mit dem 3-2 gegen Frankfurt. Schüsse aufs Tor 7-9. Auch das ist hoch, aber halt nicht der große Unterschied. Großchancen werden auch sogar 5-7 genannt. Auch das nicht der Riesenunterschied. Geteilt höchster VfB-Wert wieder mit dem 3-2 gegen Frankfurt und auch der geteilt zweithöchste Wert unter den VfB-Gegnern bisher. Und jetzt haben wir ja 27 Spieltage hinter uns. Also gerade schon eine Aussagekraft mittlerweile. Ballbesitzer VfB bei 61%. Wie immer mehr, Pässe 373 zu 579, auch das wieder pro VfB, Passquote wieder klares Plus, 78% bei Augsburg, 86% beim VfB, Ecken 2-5, das ist dann was für ein Statistikhirn, das hat mich schon im Stadion gefreut, als die Anzeige kam, dass das Ergebnis und die Ecken übereinstimmen.
Das ist stark, Felix.
Tatsächlich gefreut, das hat mich wirklich gefreut, dass am Ende so auch geblieben ist.
Kann dem was abgewinnen.
Die Laufleistung musste gar nicht so besonders sein. 115,92 Kilometer bei Augsburg, 118,49 beim VfB. Sprints haben die Augsburger mehr gezogen, 176 zu 127. Das ist der hoher Wert unter dem VfB gegen und der drittschwächste beim VfB. Das haben sie nicht so abgeliefert am Sonntag. Grüne Zweikämpfe auch die leicht verloren, 108 bei Augsburg, 94 beim VfB. Muss man auch da wieder sagen, dritthöchster Saisonwert bei den Gegnern. Also hat Augsburg einfach in der Kategorie auch viel gemacht. Begangene Fouls war der VfB nicht schlecht dabei, 11-14. Das ist der geteilt höchste VfB-Wert. Also geackert haben sie ja trotzdem, nur den anderen Kategorien oben eben nicht.
Felix, ganz kurz an der Stelle, weil wir auch von Nicolas Nati gesprochen haben. Das Tor super, die Spielfreude super, aber meine Lieblingsszene war fast die gelbe Karte, die er sich abgeholt hat in der Endszene.
Meine auch, ja. Ja, ne? Das war gut. Ja.
Einfach um zu zeigen, nein, heute nicht.
Ja, genau. FC einfach mal schön einen wegtreten. Und
okay, weiter im Text.
Das haben sie auf einmal in sich, ne? So Leipzig, Porto, jetzt auch Augsburg. Und das brauchst du ja auch in so Auswärtsspielen wie Augsburg. Und jetzt kommen wir zu den weiteren Geschichten zum Spiel und wir starten direkt mit UNDAF. Philipp hat es ja schon angedeutet, der erste Spieler, der in einer Saison 6 Spiele in Folge trifft. In dieser Bundesliga-Saison für den VfB gelang das zuletzt Serhou Guirassy vor 2 Jahren, zudem noch Bobic, Kalajdzic, Dandy und Elber. Das war vorhin die Auswahl, aus denen ich überlegen musste, wer hat denn davon auch schon mal 7 gemacht. UNDAF damit auch mit genau genauso vielen Toren jetzt schon wie in der Vizemeistersaison und wir haben März, 18 Stück und das ohne Elfmeter, ist in der Hinsicht interessant, weil natürlich die 1 weiter Harry Kane ist, aber wenn man dem seine 10 Elfmeter-Tore wegnimmt, dann sind es 21 bei Kane, dann sind wir nicht mehr bei so viel Unterschied, das sind dann 3 Stück und das noch in weniger Spielen als der absolute Weltstürmer bei den Bayern. Interessant auch das für eine Statistik hören, auf den torärmsten Spieler der Saison in der Vorwoche mit 15 Stück folgt er mit 40 Treffern der torreichste. Auch da wurde wieder einiges reingeholt. Und auch das ist natürlich eine Statistik, die schon seine Runden gemacht hat. Der VfB jetzt in 18 Bundesligaspielen am Stück mindestens ein Tor erzielt, damit den eigenen Vereinsrekord eingestellt. Von 84 bis 85 war der damals, das war auch schon lange, lange her. Und auch das sind Geschichten tabellarisch, wo wir auch nachher da wahrscheinlich drauf zu sprechen kommen. Mit Union auf 31 Punkten aktuell sind wir bei 22 Punkten hinter dem VfB. Das heißt, der VfB kann mit diesen 7 Spieltagen Rest nicht mehr schlechter finishen als Platz 8 und ist damit jetzt schon garantiert besser als in der Vorsaison. Gewann jetzt damit auch alle letzten 7 Pflichtspiele gegen Augsburg. Der Rekord hält sich weiter. Ist auch aktuell noch zum Schluss Erster in der Märztabelle. 4 Spiele, 3 Siege, ein Unentschieden, 10 Punkte plus 8 Tore. Keiner so gut wie der VfB in diesem Monat. Und in diesem großen Vergleich der Saisons ist das die geteilt zweitbeste Punkteausbeute nach 27 Spieltagen. Vizemeistersaison waren 57 Punkte, aber jetzt sind es seit 53 und 83, 84 waren es damals auch schon 53. Also ich sag, wir erleben hier weiterhin, egal in welchem Aspekt, eine historische Saison.
Brutal teilweise, was da zu hören war. Das ist schon gut.
Ja, kann man nicht anders umschreiben. Das ist schon ganz gut. Und damit ist man im, das ist das höchste Lob eines Schwaben, das man verteilen kann. Schon ganz gut.
Ja, kann man essen.
Ja, klar, genau, kann man essen.
Sehr schön. Felix, ich finde es immer bemerkenswert, was du uns da auspackst. Das Einzige, was ich kann, ist mit der Tabelle einigermaßen handeln. Und die zeigt mir, dass der VfB jetzt Dritter ist. Erstmals, glaube ich, seit dem 8. Spieltag oder sowas, wenn ich das richtig gelesen habe. Und nicht nur das, ich finde, es tut sich da gerade einiges in diesem Bereich, sagen wir mal 3 bis 7. Ja, ich würde mal sagen, wenn wir Bayern, Dortmund ausklammern, werden wir unten alles ab Freiburg ausklammern. So, erstens, finde ich, zeigen die Hoffenheimer doch Schwächen plötzlich, zumindest was das Ergebnis angeht, jetzt in Leipzig richtig.
Ich habe es euch immer gesagt.
Ja,
das steigen noch ab, die steigen noch ab.
ich finde Leipzig, also als ich dieses 5-0 von Leipzig gegen Hoffenheim gesehen habe, habe ich mich noch mehr über dieses 1-0 des VfB in der Woche davor gefreut. Ich bleib dabei, dieser Sieg gegen Leipzig kann wahnsinnig wichtig werden hinten raus. Was ich allerdings wirklich bemerkenswert finde, ist, dass man jetzt 7 Punkte Vorsprung auf Leverkusen schon hat. Die lassen auch ein bisschen federn, wirken auch nicht so souverän, da rumort's auch so ein bisschen. Und mit 53 hast du jetzt 7 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Platz 5 Champions League wird eher nichts werden, weil Spanien und England da zuschlagen werden. Das heißt, du wirst schon den 4. brauchen, um in die Königsklasse zu kommen. Aber all das, was wir gerade sehen, auch den Trend, der macht schon sehr zuversichtlich, oder?
Der Trend ist tatsächlich... Ach, sorry, Felix, bitte.
Wenn wir bei Leverkusen sind, 3-3 in Heidenheim spielen, ich weiß nicht, wer sowas macht. Aber ja,
das ist, richtig.
Ist natürlich extrem schön zu sehen. Wir hatten ja gerade diese riesen Punkteabstand zu Union. Ist ja mittlerweile Freiburg dann 8., 7. Frankfurt. Und auch da ist ja schon mittlerweile 15 Punkte vor der 7. Also europäisch wirst du irgendwo landen. Natürlich guckst du eher auf Platz 5 Europa League und Champions League. Leverkusen hast du auch nochmal zu Hause. Letzter Heimspieltag. Vielleicht ist bis dahin eh schon, also was entschieden, aber auf jeden Fall könntest du da auch nochmal rausreißen mit so einem schönen 6-Punkte-Spiel. Hoffenheim musst du immer gucken. Das ist ja wieder VfB damals in der Vizemeistersaison. Ziehen sie es wirklich durch bis zum Ende? Wann brechen sie ein? Jetzt gab es mal die Klatsche in Leipzig. Auch nach Hoffenheim fährst du ja auch noch. Also das macht schon alles. Auch da kannst du mit großem Optimismus hingehen, dass es zumindest sich zwischen Europa League und Champions League entscheidet und gerade ja nach Champions League aussieht, weil wir ja gerade nicht von Nähe zu Platz 6 sprechen, sondern einfach von Platz 3 und 3 Punkten Vorsprung.
Trend war mein Stichwort. Ja, das siehst du auch daran, dass der VfB nur eine von nur 4 Mannschaften ist in der Liga, die in den letzten 5 Spielen nicht ein Spiel verloren hat. Ja. VfB hat 3 Siege, 2 Unentschieden, die Bayern haben 4 Siege, 1 Unentschieden, dann ist noch Leverkusen dabei, 4 Unentschieden, 1 Sieg und Mainz mit sage und schreibe 3 Unentschieden und 2 Siegen und das ist so, die sind die formstärksten Mannschaften, wenn man so möchte, ja, oder die stabilsten, ergebnisstabilsten Mannschaften gerade Und Christian, du hast das richtig gesagt mit diesem 3-7. Ich würde fast 3, also ich würde die Freiburg noch mit reinnehmen, weil danach kommt der Bruch zwischen Freiburg und Union, sind 6 Punkte und das ist dann wirklich das, will ich sagen, da beginnt der die Abstiegszone, aber das ist dann schon graus das Mittelfeld. Danke, Grüße Steffen.
Tut mir leid, aber ist,
dieses Segment wird entscheiden, wie gesagt, wer welches Plätzchen bekommt. Was mich überrascht, ist tatsächlich Leverkusen, weil aus diesem Kader zu wenig Ergebnisse rauskommen anhand der Qualität, die eigentlich haben. Ja, und, aber wenn du halt jetzt in dieser entscheidenden Phase so viele Unentschieden aneinander reißt, wird es wahrscheinlich schwierig, nur mal mit ganz oben reinstoßen. Ich würde sie eigentlich zutrauen, weil die Qualität im Kader, die ist da. Aber offensichtlich passiert das gerade nicht.
Ja, und Felix hat das mit einem kleinen Augenzwinkern, das 3-3 in Heidenheim angesprochen. Auch da, nicht jedes 3-3 ist gleich. Also das 3-3 des VfB war ja ein VAR-Wahnsinn, wie du ihn wahrscheinlich einmal in 100 Jahren erlebst. Und dazu ist der VfB zurückgekommen, hinten raus. Die Leverkusener führen da souverän zur Halbzeit 2-0. Und ich weiß nicht, was dann passiert. Das heißt, dieses 3-3 ist, glaube ich, noch viel ärgerlicher für die, als es damals für den VfB gewesen ist. Spannend finde ich, letzter Punkt, wenn man sich diesen Bereich anschaut, der da gerade um die Champions League zu kämpfen scheint, dann sind die alle jetzt auch aus dem Europapokal draußen. Ja, also Leverkusen jetzt auch, der VfB auch. Das heißt, alle haben jetzt eigentlich die gleichen Bedingungen, keine englischen Wochen mehr, außer das Pokalhalbfinale. Und da finde ich spannend zu sehen, jetzt einfach, wie sich das alles entwickelt. Und ich bin sehr optimistisch und ich glaube, das hat auch Sebastian Hoeneß ausgestrahlt, hat sowas sinngemäß gesagt wie, also wenn wir uns jetzt nicht mehr für den Europapokal qualifizieren würden, wäre das schon eine Enttäuschung. Aber Felix hat es gesagt, da ist eigentlich der Weg bereitet.
Du stehst genau da, wo du hingehörst. Auch nur die nackten Zahlen. Du bist die drittbeste Offensive, hast die viertbeste Defensive, hast da oben die Dortmunder und die Bayern außen vor, das drittbeste Torverhältnis. Also das ist, alle Indikatoren sprechen für diesen Tabellenplatz und Dortmund wird ein schöner Gradmesser und Fingerzeig, logischerweise. Du kommst aus der Pause raus, das sind die letzten Spiele, der letzte Block der Saison, ja, und dann hast du gleich so ein schönes Brett zum Auftakt, zu Hause. Das wird ein absolutes Highlight-Spiel. Ja. Ich habe schon mit einem Tränchen im Auge unseren Dienstplan gesehen für den April. Da stehe ich als diensthabend drin für dieses Spiel. Das hätte ich mir, glaube ich, gerne auch mit meinen Jungs mal wieder in der Kurve angeschaut, weil das wird ein richtiges Highlight. Da wird die Hütte brennen, da unten, und da hat jeder Bock, und das da freue ich mich sehr darauf. Primetime Samstagabend, das ist, ja, ist alles angerichtet, wie man so schön sagt.
Also ich sag mal so, mit einem Sieg bist du 5 Punkte hinter Platz 2. Also wir haben vielen Vizemeisters auch Vergleiche. Also
also ich glaube auf jeden Fall, Felix und ich werden dich würdig vertreten auf der Tribüne.
Dann ist gut.
Auch bei den Unentschieden, das hat natürlich darfst du als VfB einen höheren Anspruch haben als ein 2-2 in Mainz und 3-3 in Heidenheim, aber auch das hat der Philipp schon gesagt, diese ungeschlagenen Serie, auch das ist halt ein Fortschritt. Also letzte Rückrunde, vor allem hätten sie halt die Dinger verloren und nicht noch unentschieden gespielt. Das sind alles die kleinen Punkte, die du noch irgendwie mitnimmst. Und auch das ist so eine Entwicklung, die du einfach irgendwie anerkennen musst.
Exakt. Ich bin auch übrigens bis heute jetzt, vor allem jetzt mit dem Kontext der letzten Wochen, der festen Überzeugung, dass der Punkt in Mainz ein gewonnener Punkt war und nicht 2 verloren. Auch wenn du in der Nachspielzeit den Ausgleich frisst, wenn du siehst, wie die Mainzer gerade spielen, dass die auch ungeschlagen sind jetzt seit ein paar Wochen, dass du eigentlich in einem richtigen Kackspiel da noch einen Punkt mitnimmst. Und da haben wir schon gesagt, wer weiß, wofür der gut ist. Und schau mal, er ist gerade dafür gut, dass du einfach Dritter bist. Und man hamstert die Punkte, und selbst in den Spielen, in denen man eigentlich nicht ganz so gut ist und nicht ganz auf der Höhe ist, und das genau zeichnet eine Mannschaft aus, die dann möglicherweise am Ende hinten raus in der Tabelle oben steht. Gut, fast halbe Stunde über den Kick, aber ich glaube, der war es wert, definitiv. Wir machen eine kurze Pause und sind mit den anderen News der Woche gleich wieder da. Werbung.
Christian, du kennst das doch sicher auch.
Was denn, Philipp?
Du hörst deinen Lieblingsfußball-Podcast, der Blick auf den Spieltag ist dran, und dann plötzlich Werbung. Was machst du?
Na, ist doch klar. Ich checke die Spiele kurz in der App und schaue mir die Wettquoten an.
Und wo machst du das?
Natürlich bei Bet365 Sportwetten, denn die haben super Quoten. Und weißt du was noch?
Nein, aber das wirst du mir sicherlich gleich sagen.
Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, Neukundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben.
Okay, wow. Das wusste ich nicht, aber das schaue ich mir gleich mal an.
Eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe finden Sie auf buwei.de. Werbung Ende.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Erstes Halbfinale DFB-Pokal der Junioren. Bochum mit Trainer David Siebers gegen den VfB Stuttgart mit Tobi Rathgeb. Weiter 0:0. Dann Freistoß für die Stuttgarter. Dornar in die Mauer, aber der VfB bleibt auf dem Gaspedal. Und Zikas! Die Führung für den VfB Stuttgart. 36. Minute. Spiel lief weiter und dann schon die Nachspielzeit der ersten Hälfte und wieder ist der VfB da. Und Scheche macht das leichtfüßig, macht das gut. Erste Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. 2:1 gewinnt der VfB Stuttgart, zieht damit ins Finale am 22. Mai in Potsdam ein.
Berlin, Berlin, die U19 fährt nach Berlin. Wobei, Philipp, genau genommen ist es gar nicht Berlin, sondern Potsdam.
Karl-Liebknecht-Stadion zu Babelsberg. Ja. Sehr schöner Ground, wer den noch nicht gemacht hat. Es gibt ab sofort Karten zu kaufen. Ja. Die ganz Gewitzten, die haben sich schon ein Hotelzimmer in Berlin geholt, von Donnerstag bis Sonntag.
In weiser Voraussicht.
Und haben schon ein Eintrittskärtle für die zwei Finals, die möglicherweise da stattfinden, mit VfB-Beteiligung. Ja.
Die ganz Gewitzten haben auch schon gepostet, Pokalfinal-Ticket haken und haben ein paar Leute verwirrt.
Ja, ja. Sehr also gut. Ich habe wir haben ja letzte Woche den Tobi Rathgeb gehört, hier bei uns in der Sendung mit einem Sprachi eingeblockt. Und ich habe ihm natürlich dann gratuliert nach dem Spiel und dann kam stundenlang nichts und dann kam einfach nur eine Reihe aus Herzchen, Emoji mit Tränen in den Augen und dieses Explosionsding, dieses Explosions-Emoji. Also da ist schon sehr viel zusammengekommen. Das freut die natürlich alle sehr. Ihr habt ja die Bilder gesehen, ihr habt das Spiel vielleicht auch gesehen. Ich konnte es leider dann doch nicht live angucken, hab's mir re-live angezogen. Das war schon ein richtiger Meilenstein für die Mannschaft und ich bin überzeugt davon, dass die gegen Wolfsburg auch das Ding holen können, ja, wenn sie jetzt da im Finale antreten am 22. Ja. Mai.
Ich muss sagen, das war richtig schön. Ich habe mir am Samstag nach der Rückkehr aus Porto einen richtig schönen Brunch gemacht. Samstag 11 Uhr.
Der feine Herr.
Ja. Da guck an. Einfach mal den Samstag standesgemäß einläuten. 11 Uhr. Das ist ja für manche früh morgens. Ich nenne keine Namen. und habe mir dieses Spiel auf YouTube angeschaut und muss sagen, ja, der VfL Bochum, übrigens guter Gegner, absolut, ja, auch auf Augenhöhe.
Ja,
und
der war auch zu Recht da in diesem, Spiel.
Das ist ja mittlerweile auch schon so eine kleine Fehde, die sich entwickelt hat. Gibt ja auch direkt nach der Länderspielpause wieder das direkte Duell zwischen den beiden Mannschaften.
Die kommen nach Stuttgart, ja.
Genau, aber der VfB hat einfach in diesem Halbfinale zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen, die Tore geschossen, auch dann direkt dieses Ding vor der Pause, 45+1, dass du da einfach mit 2:0 in die Pause gehst und das war dann das Polster, das du hinten raus transportiert hast. Der Anschlusstreffer ist dann noch gefallen. Aber auch wie diese Mannschaft von Tobi Rathgeb, und das fand ich bemerkenswert, so die letzten 10 Minuten bestritten hat, also so ab der 80. aufwärts, gut verteidigt, aber nicht sich hinten eingeigelt, sondern immer den Weg nach vorne gesucht, auch viele Kontersituationen, Ecken rausgeholt, Einwürfe, so macht man das. Und als dann eben der Abpfiff da war, Philipp hat die WhatsApp-Nachricht angesprochen, man konnte es auch in den Bildern sehen, dieser Jubel, diese Freude bei Tobi Rathgeb und bei den Jungs ist sensationell gewesen und so steht dem VfB nächstes Highlight ins Haus nach dem 2:1 in Bochum. Am 22. Mai findet das Finale statt im Karl-Liebknecht-Stadion zu Potsdam. Der Gegner, Philipp hat schon angedeutet, ist der VfL Wolfsburg, der vielleicht ein bisschen überraschend 3:2 nach Verlängerung gegen den 1. FC Köln gewonnen hat, der, glaube ich, leicht favorisiert in dieses Halbfinale gegangen ist, ne?
Das kann man so sagen, aber Wolfsburg man kann ja halten von denen, was man will, aber die machen einfach exzellente Nachwuchsarbeit seit Jahren und ist ja auch in Stuttgart am Werk, könnte man jetzt Zwinker-Zwonker, ja, mit Michael Gentner, Christians Bruder, ist dort der NLZ-Chef oder Nachwuchs-Head of Nachwuchs, wie auch immer man es nennt, und die werden nicht einfach sein. Also das ist eine Mannschaft, die den aktuellen deutschen Meister in der Verlängerung in die Knie zwingen kann, die ist auch in der Lage, den VfB zu schlagen. Ja, also das ist ein völlig offenes 50-50-Spiel. Und dennoch bleibe ich dabei, der VfB ist in der Lage, das zu ziehen. Ja, weil die Jungs, die da drin sind, auch mein, da spielen ja auch noch dann Leute mit, die sind halt jetzt schon regelmäßig bei Nico und spielen in der dritten Liga, teilweise von Anfang an. Ja, da könnte ein Hellstern kann da spielen, ein Yannick Spalt kann da spielen, und so weiter und so fort. Ja, da wird aber auch aus dem Kader von Tobi, ich weiß nicht, wenn ihr das letzte Spiel von denen gesehen habt, live vor Ort, aber schaut euch mal bitte Matthäus Zikas an. Das ist ein Monster, Alter. Das ist ein richtiger Mann geworden jetzt in den letzten 12 Monaten. Der ist groß, bullig, schnell, stark. Der hat Oberschenkel wie Baumstämme. Der tut dir weh. Ja, und der ist halt trotzdem noch in der Lage, voranzugehen, Tore zu machen, Spiele zu entscheiden. Ja, und solche Jungs, die sind dann schon, stechen dann doch nochmal heraus aus so einem klassischen U19-Team. Ja, und da habe ich jetzt bei Wolfsburg nicht so viel gesehen in dieser Richtung. Ja.
Ich meine noch, dass es das Duell im DFB-Pokal gegen Wolfsburg vor ein paar Jahren auch schon gab, auf dem Weg zu einem Titel unter Nico Willi, ich glaube im Viertelfinale im Elfmeterschießen auswärts dort. Ne? Ja, also auch richtig, da kennt man sich, sage ich mal.
So gesehen, ja.
Wird auf jeden Fall ein Wahnsinn und gibt natürlich dieser U19 einen unglaublichen Push. Und übrigens, einige der Spieler, die du genannt hast, die sonst auch oft in der dritten Liga unter Nico Willi spielen, die waren eben bei diesem Pokal-Halbfinale dabei in Bochum. Und sorgte möglicherweise auch dafür, dass der VfB 2 dann so ein bisschen drunter leiden musste. 1-3 beim Tabellenletzten, ersten FC Schweinfurt 05. Oder Philipp, wie siehst du es? Ich glaube, der Trainer war schon ganz schön angepisst.
Nein, also genau. Ja, Nico war angepisst. Ja, ist so, tatsächlich. Ich kriege ja auch immer, also ich kriege dann meistens halt entweder ein direktes Tape von ihm oder halt einen Mitschnitt der Pressekonferenz, wo eine gemacht wird und so weiter. Und da selbst da ist Nico halt niemand, der Blatt vor den Mund nimmt. Ja, man hört schon sehr deutlich immer raus, wie es um seine Gemütslage bestellt ist, sagen wir es mal so. Ja.
Ich finde das aber gut.
Ja. Natürlich. Es ist authentisch einfach auch. Ja. Und ich meine, mich würde es auch ankäsen, wenn du nur das Ergebnis siehst und sag ich mal, den Spielfilm, dann bricht dir ein Doppelschlag kurz vor Schluss das Genick, aber dass dieser Doppelschlag kommen kann, liegt halt einzig und allein am VfB Stuttgart, weil sie mit dem 1-1 auswärts zu wenig gemacht haben, zu wenig im Ballbesitz, vor allem aber zu wenig gegen den Ballbesitz. Nico hat den bemerkenswerten Satz gesagt, wir haben einfach zu wenige Sprintmeter nach hinten angeboten. Ja, und wenn die Truppe halt nicht ackert, dann kommt es eben zu solchen Dingen und dann kann auch ein Johannes Geis, der ja immerhin mal Bundesliga gespielt hat und im Dunstkreis der Nationalmannschaft unterwegs war, dann halt noch auf diesem Niveau Spiele entscheiden mit einem Freistoß, ich weiß nicht, ob Hellstern den gehalten hätte. Ja? Bei Drille, wenn er drinsteht, hast du halt immer diese leichte Debatte, die mitschwingt, keine Matchpraxis. Ja? Weil der kommt ja immer kalt. Ja? Der hat meistens ganz selten mal zwei oder drei Spiele am Stück. Der macht halt irgendwann mal eins und dann macht man wieder wochenlang keins und dann. Ja, aber ich glaube, Hellstein hat den auch nicht gehalten. Das war schon ein sehr, sehr guter Freistoß.
Und dann, und Geis war auch schon zu Bundesliga-Zeiten Freistoß
genau, sehr, sehr stark. Genau, der ist ja bekannt dafür. Ja, ist, also der hat, sein Aktionsradius ist eher so Bierdeckel-esk, aber wenn er halt mit dem ruhenden Ball kann er was anfangen. Ja.
Da gaben sich dann Ulm und der VfB tatsächlich die Hand. Also Ulm hat es ja auch schon geschafft.
Nacheinander, glaube ich, oder? Ja. Waren es sogar nicht direkt hintereinander? War es nicht Ulm die Vorwoche sogar?
Ein bisschen Abstand war, glaube ich, schon. Nur, dass es den Ulmern hier vor Ort natürlich mehr wehtat in Sachen Abstieg oder irgendwie noch Resthoffnung für Klassenerhalt. Da ist ja VfB 2 besser aufgestellt.
Also hat er übrigens noch auch
genug Puffer zum Glück.
Hat er übrigens auch noch gesagt, der Nico. Ja? Zum Glück können wir nicht mehr absteigen. Wenn wir noch absteigen könnten und würden so ein Spiel hinlegen, dann wäre ich mal richtig sauer, so nach dem Motto. Ja? Also.
Falls wir übrigens irgendwann mal unser Bullshit-Bingo aktualisieren, dann würde ich gern, dass meine Kachel mit Dinamo Zagreb rausfliegt und stattdessen irgendwie reinkommt, Felix Mahler erwähnt den SSV Ulm.
Das aus nächster Nähe, hallo.
Aber Ulm ist tatsächlich das Stichwort, denn es bleibt halt dabei, in der dritten Liga da unten ist es ein Schneckenrennen, da tut sich gar nichts, die vier auf den Abstiegsplätzen. Ich glaube tatsächlich Ulm waren die einzigen, die noch einen Punkt geholt haben. Der Rest auch wieder natürlich Schweinfurt, aber ist der Abstand schon viel zu groß.
Achtungserfolg in Cottbus.
So, stimmt, einen Punkt in Cottbus geholt. Aber ja, der Abstand ist immer noch bei 12 Punkten, wenn ich richtig bin. Das heißt, da dürfte tatsächlich nicht viel anbrennen. Das ist hinten fast schon in Stein gemeißelt. Ich bin gespannt. Höchstens der erste FC Saarbrücken, der ist noch so über dem Strich ein bisschen knapp. Ich glaube 5-6 Punkte. Das wollen wir allerdings nicht hoffen, weil sonst gibt's ja nächste Saison keine Lioner mehr im Ludwigspark, Philipp.
Das wäre dann dramatischer Einschnitt in unsere Wochenendplanung. Ja, das
bei der U21 und der U19 ist gerade auch, wie bei den großen Länderspielpause, da sind auch die Auswahlteams unterwegs, kann man sich auch teilweise die Highlights und Streams auf YouTube anschauen. Die U17, die hat am vergangenen Wochenende das Lokalderby gewonnen gegen die Stuttgarter Kickers, 3-2. Einiges los gewesen und da ist keine Pause am kommenden Wochenende. Die Mannschaft reist da am Samstag 11 Uhr an den Niederrhein zu Borussia Mönchengladbach. U17, Philipp, zuletzt auch sehr torhungrig, würde ich mal sagen.
Ja, und halt auch stabil. Also was haben sie jetzt, 20 Siege in Folge oder was? 20 Spiele ungeschlagen in Folge?
Ja, ungeschlagen.
Also ich gehe davon aus, dass Daniel Jungwirth mit seiner Truppe eine schöne Wette laufen hat. Ja? Von wegen, wir ziehen das jetzt voll durch und bis Saisonende und schauen wir halt, wo es hinführt. Ja? Ich bin wirklich gespannt, weil jetzt kommt dann auch, ich glaube, jetzt sind es noch 2 Spiele, dann beginnt dieses Final Eight, also die letzte Phase dieser Nachwuchsliga. Und dann ist K.O.-Modus und dann siehst du, was das wert ist. Ja, was so eine lange Phase des Ungeschlagenseins wert ist. Daraus erwächst normalerweise ja was. Aber in so 90 Minuten K.O.-Modus, dann da zählt's richtig. Und dann bin ich gespannt, ob sie das auch genauso hinbiegen für sich und dann ist einiges drin, auch der Titel drin, logischerweise. Ne?
Definitiv. Dann hat am vergangenen Wochenende das Rekordspiel stattgefunden in der Cannstatter Arena. Samstag die VfB-Frauen gegen den ersten FSV Mainz 05. Das Spiel, Philipp, du warst vor Ort, ging mit 2-4 verloren. Was jetzt allerdings die Aktualität überlagert hat, ist auch die Tatsache, dass der VfB sich unter der Woche von seinem Trainer Heiko Gerber getrennt hat.
Jupp, das kann man so sagen. Freistellung.
Mal, lass uns erstmal auf das Spiel eingehen. Wie hast du das wahrgenommen?
Es war unterirdisch. Es war sehr schlechter Fußball von 2 Mannschaften, die das viel besser können. Und die weniger schlechtere hat gewonnen. Für mich ist da ein Stück weit auch tatsächlich die Kulisse ausschlaggebend dafür gewesen. Die Mainzerinnen konnten besser damit umgehen, dass da 30.000 Leute kommen. Die einzigen, die noch schlechter abgeliefert haben als Mainz und Stuttgart an dem Wochenende, waren die Herrschaften von Aramark. Und das war eine Frechheit, was da im Stadion-Catering abgelaufen ist. Ja, so, das kannst du einfach nicht machen. Dann gab wohl auch schon so nach meinen Infos eine Dringlichkeitssitzung. Ja, und also mit dem VfB und dem Caterer, ja, weil das natürlich ein absoluter Bummer ist, wenn du so ein Event hast und die Leute kriegen nichts zu essen und zu trinken, beziehungsweise zu wenig oder zu langsam. Ja, selbst ich habe, glaube ich, für 2 Bier 35 Minuten angestanden. Also das ist ja ein Witz. Ja. Und Pommes aus nach 20 Minuten. Und anscheinend, so wurde es mir zugespielt, hat Aramark halt, die haben halt mit ihr gleiches Setup gefahren wie bei einem Bundesligaspieltag. Dass aber bei einem Spiel der Frauen, wo viele Familien da sind, natürlich Unmengen von Pommes rausgehen müssen, weil die Kinder Pommes essen wollen alle. Ja, wenn welcher 5-Jährige sagt so, Papa, hol mir mal ein Bier. Die sagen alle, Papa, ich will Pommes. So, ja. Und das war wirklich, also schade einfach, weil es den Gesamteindruck getrübt hat. So, ja. Das, die haben Leute gesehen, die haben von dem Spiel maximal 25 Minuten gesehen, den Rest standen die an. So, ja. Und
das aber auch da, man nimmt natürlich viele Learnings mit, wie man ja, so schön sagt. Genau, na, wie, das ist ja klar.
Ich kann euch nur sagen, dieser Aramark-Vertrag, der läuft bis 2036, Leute. Da ist so schnell, wird da nichts passieren.
Ja, ich will anyway. Das Ding anstehen, hatte ich auch was gelesen online, dass die wohl, war ja nicht vor Ort, aber dass sie wohl nicht mehr weibliche Kontrolleure hingestellt haben als normalerweise.
Ja, es gab
das
bei den
Frauenspiel. Also
es gab bei den Einlasssituationen tatsächlich, genau, auch da ist halt das Setup das so gefahren worden wie bei den Bundesligaspielen. Ja. Ja, natürlich. Aber ja, gut, so ist. Ja, kommen wir zum Sportlichen. Die Mannschaft, und das ist auch schlussendlich der Grund, warum Heiko nicht mehr Trainer ist, hat ihre Entwicklung so ein Stück weit fortgesetzt der letzten Wochen. auch wenn hier und da Ergebnisse da waren, ja, wie zuletzt in Ingolstadt, war der Fußball halt, also die, sagen wir mal, die fußballerische Entwicklung ist mit stagnierend noch recht höflich umschrieben, so, ja, und das war jetzt eben der Punkt, in dem dann irgendwann Sascha Glas gesagt hat, weißt du was, okay, wir ziehen es eben doch nicht durch bis zum Saisonende, weil das war der ursprüngliche Plan, soweit ich das weiß, zu sagen, hey, wir gehen auf jeden Fall mit Heiko bis Saisonende, und was dann nächste Saison ist in der Bundesliga, wird man sehen, ob er der Richtige dafür ist, wird man besprechen müssen. Aber jetzt hat man eben die Reißleine gezogen, wenn man sagt, okay, wir können jetzt nicht auf der Zielgeraden das noch hergeben. Zwar ist budgetär, also die würden das natürlich noch ein weiteres Jahr zweite Liga machen, und das ist auch in ihrem eigenen Plan, den sie sich ja selbst gegeben haben, ist es noch alles cool, aber wenn du halt erst so lange Zeit bist und Vorsprung hattest, der halbwegs angenehm war, und jetzt die Situation anguckst, du bist nicht mehr Erster, du hast mit Meppen und Sand die zwei direkten Konkurrenten, die du beide noch spielen musst, du kannst das echt noch verlieren auf den letzten Metern jetzt, ja, weil die ersten beiden gehen hoch, der dritte guckt in die Röhre, und das wollen die jetzt einfach nicht mehr riskieren, und ich gehe davon aus, dass vielleicht noch heute, wir nehmen Donnerstagmorgen auf, spätestens aber am Freitag wird der neue Mann präsentiert werden. Die sind auf der Zielgerade mit den Gesprächen. Kann gut sein, dass wir jetzt nachher die Mikrofone abschalten und dann kommt die Pressemitteilung vom VfB gerade reingerudelt.
Du hast es angesprochen, Philipp. Man hat natürlich auch durch das 2-4 die Mainzerinnen wieder zurückgeholt. Die sind
genau,
ziemlich die auch
sind
mit, dran.
Die sind voll bei der Musik jetzt. Genau.
Du,
bist jetzt,
du hast
jetzt
Sand vorne. Jetzt, ja. Genau. Du hast, genau. Und deswegen, und dazu kommt, das liest man jetzt gar nicht aus der Zweitligatabelle raus, gibt's noch einen anderen großen Schatten, der da so über dieser zweiten Liga wabert, der momentan aber noch gar nicht stattfindet. Und dieser Schatten heißt Alexandra Popp. Denn Borussia Dortmund hat Alexandra Popp verpflichtet. Die werden nächste Saison in die zweite Liga kommen. Und es alles andere als die Tatsache, dass Borussia Dortmund in der nächsten Saison den Durchmarsch macht, wäre eine Sensation sondergleichen. Das heißt, auch das erhöht den Druck in diesem Jahr. Man sagt so, wir wollen ja ein, zwei Jahre, aber alle wissen, nächste Saison kommt Dortmund. Die rüsten richtig auf, nicht nur was ihre Sponsoren angeht, sondern auch was den Frauenfußball angeht. Und deswegen ist dieser Druck so groß, ist jetzt dieses Jahr zu schaffen, damit man sich nicht das nächste Saison antun muss, irgendwelche Zweikämpfe, Dreikämpfe mit Teams à la Dortmund.
Du hast das und dann hast du natürlich den Fakt, guck dir mal die Tabelle oben an. Ja. Die zwei, die da runtergehen, die haben natürlich auch nicht vor, sich in der zweiten Liga gemütlich zu machen. Ja, also du hast da nächstes Jahr mindestens einen Fünfkampf um den Aufstieg, und das willst du natürlich vermeiden, ist ja klar. Ja.
6 Spiele sind es noch für die zweite Liga. Immerhin, was bleibt, und das wollen wir nicht unerwähnt lassen, Heiko Gerber, der historisch erste Trainer, der ein Frauenteam des VfB Stuttgart übernommen hat. Juli 22 ist das gewesen, und nach 2 Saisons in der Oberliga, dann eben über die Regionalliga aufgestiegen in die zweite Liga, und insgesamt waren es 91 Spiele, die Heiko Gerber für die VfB-Frauen an der Seitenlinie stand. Und ich glaube auch, das ist ganz wichtig, dass es der Pressemeldung zu entnehmen ist, dass Heiko Gerber auch weiterhin für den VfB tätig sein wird und seine künftige Rolle auch da noch zu definieren sein wird. Aber Heiko Gerber bleibt Teil der Brustring-Familie, um das mal so zu sagen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil nicht nur Philipp und ich haben in unserer Jugend sehr viel mit Heiko Gerber sozusagen mitgefiebert, und auch, ja, er ist einfach Teil des VfB. So würde ich das einfach sagen.
Und auch die Zahl ist ja weiterhin überragend. Also das hat mir einfach nur kurz gestriffen, weil wir haben ja oft schon gesagt, kommt ins Stadion, macht das alles, aber dass da jetzt am Ende des Tages über 31.000 Zuschauer waren, ist ja vor allem für die zweite Bundesliga ein Rekord und auch da in der Hinsicht einfach ein Statement. Wenn es nächstes Mal mit dem Catering noch ein bisschen besser läuft, kommen vielleicht noch ein paar mehr Leute, und vielleicht wann auch immer sie es nochmal machen, Bundesliga,
ja,
wie auch immer.
Ja, es ist vor allem auch, also you heard it here first, es ist vor allem halt auch ein Fingerzeig für die ganzen Umbauszenarien, Pläne und so weiter. Ich glaube mittlerweile nicht mehr dran, dass der VfB ein eigenes Stadion baut, weil das gar nicht mehr muss. Ja. Für die Übergangszeit, bis die in der Lage sind, mindestens 10.000 Zuschauer regelmäßig zu ziehen, sollten sie jetzt aufsteigen, kannst du im Gazi bleiben. Da brauchst du keine eigene Hütte mehr hinbauen. Bis du die aufgebaut hast, ist die schon wieder zu klein. Also ich gehe so ambitioniert, wie die Stuttgarter sind, wirklich davon aus, dass die, sollten sie aufsteigen, dann können sie in der Übergangsphase im Gazi-Stadion spielen. Das ist auch schon alles geregelt mit der Stadt. Und sobald der Zuschauerschnitt sich in einem konstant knapp unterhalb oder konstant fünfstelligen Bereich, 11.000 gehen ins Gazi, glaube ich, rein, also wenn du da so bei 8, 9, 10 liegst, dann ziehen die um, ja, und machen da unten weiter. Und dann wirst du da jede Woche Fußball sehen können, ja, vom dem einen oder dem anderen Geschlecht.
So ist das. Und ja, wir halten euch natürlich zu allen Entwicklungen da auch auf dem Laufenden. Und auf dem Laufenden sind wir auch, was die jetzige Länderspielpause angeht. Denn da ist auch einiges passiert. Ich habe hier mal hingeschrieben, so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Das ist jetzt tatsächlich aber nur auf die VfB-Saison bezogen, denn es ist ja nicht so, dass hier alle die Füße hochlegen, ganz im Gegenteil. VfB hat eine Rekordzahl an Spielern abgestellt, die gerade momentan wirklich, man kann sich anders sagen, auf der ganzen Welt verteilt sind, ne?
12, glaube ich. In
abzüglich jetzt Leveling, der abgereist ist, werden es wahrscheinlich noch 11 sein.
Ja, ein Profikader und glaube ich aus den Akademie-Teams sind es 20 oder so. Ja, also da ist jede Menge los. Und natürlich entsprechende Reisekilometer dahinter. Also ich glaube am weitesten ist Monsieur Uro Takba unterwegs vom VfB 2, der für ist Kongo, ist auf jeden Fall, also ich meine, Kongo hat ihn berufen, ne, ist da also unterwegs. Und bei den Profis, wie gesagt, der VfB Deutschland ist wieder da, ja, kann man ja nicht anders sagen. Leveling hin, Leveling her.
Uro Takba Togo
übrigens. Togo. Jetzt nicht mit 2 O, ich komme irgendwann mit 2 O.
Damals Togo qualifiziert bei der WM 2006 in Deutschland übrigens. Mit
ich kriege jetzt schlechte Witze über Kaffee, Togo und irgendwas, aber nee, lass mal.
Ja, allerdings.
War eine schöne WM. Ich weiß, ob die irgendwie auf dem PC damals irgendwie Weltmeisterschaft 2006 gezockt und da waren coole Nationen dabei, schöne Clips für Nationen, das hat schon Spaß gemacht. Trinidad und Tobago, das war schon alles ganz, das war schon großartig.
Überall, wo viele O drin sind, sag ich doch, da geht immer was, da ist immer was geboten.
In Neukaledonien steckt, glaube ich, nur eins, also nur ein O. Aber auch die haben noch eine Chance, sich für die WM zu qualifizieren, was so ein bisschen den Wahnsinn dieser Tage zeigt. Es laufen alle Playoffs, und zwar zum einen die Interkontinentalen mit eben Neukaledonien, ich glaube Bolivien, Jamaika ist dabei, die waren 1998 das letzte Mal dabei in Frankreich, wenn ich richtig bin.
Das ist korrekt, ja. Die Reggae Boys.
Also die interkontinentalen Playoffs laufen und die europäischen Playoffs laufen, und da ist vor allem der Fokus auf zwei Nationen gerichtet aus VfB-Sicht. Das sind Dänemark mit Nicolas Nati, die sich noch qualifizieren müssen, weil sie, was einen Philipp Meise, glaube ich, sehr freut, in Schottland verloren haben. Die Schotten auch zum ersten Mal seit 1998 dabei. Deswegen Scott muss Dänemark. Was für ein, ey, da waren nur Welttore an diesem Abend da in Glasgow.
Ich bin ja noch in Glasgow geblieben nach dem Spiel. Und habe mir dann am Samstag habe ich mir Queen's Park FC gegen, habe ich schon wieder vergessen, angeguckt. Jedenfalls ist das. Der Platz von dem Spiel ist Leatherhampton, also quasi eine Platz direkt neben dem Nationalstadion. Und dann kommst du runter, Mount Florida ist die Bahnhaltestelle, dann läufst du da runter und direkt das letzte Haus vor den Sportplätzen, also vor dem Nationalstadion und vor Leatherhampton, haben sie einen Tag bevor ich dort war, wurde es eingeweiht oder enthüllt, das wusste ich gar nicht, war Zufall, diese McTominay-Fallrückzieher überlebensgroß auf eine Hauswand drauf, ja, also einfach 15 Meter hoch, diese ikonische Szene, wird eine der Szenen des schottischen Fußballs für immer bleiben, ja, das ist dieser Fallrückzieher und ein großartiger Tag war das natürlich.
Ich glaube, viele VfB-Fans, die auch bei dem Celtic-Spiel da waren, konnten das auch in der Stadt sehen. Also ich habe, glaube ich, mit Sicherheit ein Dutzend McTominay-Plakate, Werbetafeln, sonst irgendwie was gesehen. Das ist, ja, also die Schotten wissen, wie man solche Dinge dann auch zelebriert. Das ist auch so völlig ist richtig. Ja. Deswegen muss Nicolas Nati in die Playoffs mit Dänemark. Und wer auch noch in die Playoffs muss aus VfB-Sicht, ist Ermedin Demirovic mit Bosnien-Herzegowina. Die spielen in Wales jetzt das Halbfinale. Und sollte es zum Finaleinzug dann reichen, dann winkt möglicherweise ein entscheidendes Playoff-Duell mit Italien um die WM. Das kann man sich, glaube ich, auch mal anschauen. Und neben Nicolas Nati für Dänemark und Ermedin Demirovic für Bosnien-Herzegowina ist auch Atakan Karasor noch bei den europäischen Playoffs mit dabei. Ist ja wieder nominiert für die türkische Nationalmannschaft. Und da geht es schon jetzt am heutigen Donnerstag um 18 Uhr gegen Rumänien im Playoff-Halbfinale um das WM-Ticket. Heute Abend, also wenn ihr diese Folge schon hört, da finden die ganzen Halbfinals statt. Und am nächsten Dienstag sind dann die Playoff-Finals. Es gibt nur ein Spiel, kein Hin- und Rückspiel. Ein direktes Duell mit Verlängerung, Elfmeterschießen im Zweifel, Heimspiele sind ausgelost. Ja, für jemanden wie mich ist das, sag ich mal, gut, weil ich habe was zu tun.
Ja, steht Darko Čurinov im Kader? Das weißt du doch bestimmt.
auch Nordmazedonien ist, ja, meine ich, noch in den Playoffs. Ne?
Ja, die spielen gegen Dänemark. Chulinov,
richtig, richtig. Und Darko Chulinov war zuletzt in Polen unterwegs, was den Verein angeht.
Ja, Jagiellonia.
Ah, Jagiellonia Białystok.
Ja, natürlich. Siehst du? Danke.
Kennst du dich?
Ich hab nicht, genau den wollte ich haben.
Wir werden für euch natürlich alles versuchen abzudecken, was die VfB-Spieler rund um die Welt so tun. Und das Wichtigste ist natürlich, Felix, dass alle gesund zurückkommen. Ne?
Ja, und eine Riesenmenge, und auch, wir haben ja über die deutsche Nationalmannschaft viel gesprochen und wer warum nicht dabei ist, und auch da können wir uns tatsächlich beruhigen, auch wenn es in Anführungszeichen nur Nachnominierungen sind, aber jetzt hast du da komplett VfB Deutschland, klar, Leveling abgereist, aber auch sonst Schiller wieder dabei, Führig dabei, das ist weiterhin ein Riesenblock. Wie viele Minuten die sehen, ist dann immer ein anderes Thema. Weil wir es auch von UNDAF hatten, ist eigentlich die größte Frage weiterhin, warum wir überhaupt noch darüber diskutieren, wer der erste deutsche Stürmer sein sollte. Das gibt eigentlich gar keinen Sinn. Und bei Stiller, wenn er Julian Nagelsmann seiner Logik folgt auf der PK von, ich habe nur nicht dabei, weil wenn, dann Startelf, aber da sehe ich ihn nicht, und auf der Bank brauche ich andere Charaktere, müsste eigentlich auch der jetzt dann spielen, wenn er wieder nominiert wurde. Ich bin mal gespannt.
Das ist tatsächlich der Punkt, den ich jetzt auch herausheben möchte. Angelo Stiller hat es jetzt komplett selbst in der Hand. Und er wird eines dieser beiden Spiele wieder starten, wenn nicht beide. Und diese Auftritte oder dieser Auftritt werden dann darüber entscheiden, ob Nagelsmann ihn nochmal aussortieren kann. Ja, wenn du da jetzt rasierst, dann kann der Trainer dich nicht mehr rausnehmen. Nicht für einen Metscher und auch nicht für einen Pavlovic. Ja, weil die werden beide wieder fit bis zur WM. Das ist ja auch klar. Ja, die sind jetzt halt für diesen Lehrgang raus, aber die werden nicht bis Saisonende ausfallen oder bis zur WM nicht mehr spielen können. Aber wenn Stiller jetzt diese sich plötzlich bietende Gelegenheit nutzt, dann kann Nagelsmann den nicht mehr streichen. Ja. Und die Debatte, die öffentliche, die holst du dir auch nicht rein. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Auch bei einem, selbst bei einem wie Julian Nagelsmann nicht. Ja.
Für die deutsche Mannschaft geht's am Freitag im St. Jakob Park gegen die Schweiz und am Montag in Stuttgart-Bad Cannstatt gegen Ghana. Das sind die beiden Spiele, und ja, ich glaube, ich stimme euch da voll zu. Erstens gehe ich davon aus, dass alle, die da nominiert sind, auch ihre Minuten kriegen werden. Außer vielleicht der dritte Torwart. Ja, okay. Aber das wird schon wichtig, und man muss auch überlegen, also Pavlovic ist jetzt, glaube ich, eher eine kleinere Blessur, aber Felix Metscher hat es schon ein bisschen heftiger erwischt. Der wird übrigens dann auch in der Woche drauf beim VfB das Spiel fehlen, hat davor alle Spiele für Borussia Dortmund absolviert. Und das ist, glaube ich, eine bisschen heftigere Verletzung. Zur WM sollte es schon reichen, aber ist natürlich auch dann die Frage, was die Formkurve sagt. Also das wird alles sehr, sehr spannend. Was Philipp hinten raus, glaube ich, gar nicht mehr so spannend war, weil wir auch schon vor Wochen darüber berichtet haben, ist die Tatsache, dass Bilal Elkanus zum VfB kommt.
Ja, der Felix hat vorher auch den Grund genannt.
Und der
bin mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob einer von euch drauf kommt.
Es ging ja immer um Bedingungen wahrscheinlich. Und wahrscheinlich meinst du dann jetzt den Abstand auf Union und die Chance, dass du irgendwo europäisch mitspielst, und damit dürfte wahrscheinlich was abgehakt sein.
So ist es. Du kannst nicht mehr schlechter als 8 werden, und dadurch ist die letzte Bedingung erfüllt. Also da waren natürlich auch Spiele, Anzahl an Spielen nur auch mit drin. Es ist, meistens sind es gestaffelte Vertragskonstrukte, ja, die auf mehreren Komponenten dann beruhen, und die sind jetzt alle erreicht, dadurch, dass der VfB einfach nicht mehr aus diesen Top 8 rausfallen kann. Ja, und voraussichtlich auch international spielt. Und damit ist der Deal sozusagen, vollzieht sich von selbst, ja, der VfB überweist jetzt noch, und das ist einfach grotesk, ja. Also wenn noch einmal jemand die Arbeit der Herren Wohlgemuth, Gentner, Hennings und Co. in Frage stellt, dann könnt ihr ihm immer dieses Beispiel in die Nase reiben. Der Typ ist 35 wert, die zahlen 15 jetzt, ja. Also das ist ein Stil für so einen Spieler, der 21 Jahre alt ist, Leute, ja, da geht noch richtig was, da wird noch sehr viel kommen, ja, und das ist ein super, super Geschäft für den VfB Stuttgart und auch für den Spieler, der sich hier halt extrem wohlfühlt, der angekommen zu sein scheint und deren Umgebung ein Biotop vorfindet, in dem er halt wachsen kann, ja, das ist ja das, was Hoeneß so speziell macht, finde ich, und was viel besser ist noch als seine Punkteausbeute, Punkteschnitt und dass man halt Titel holt und so weiter. Der Typ ist in der Lage, Spieler besser zu machen. Solche Trainer gibt's nicht oft auf der Welt. Den meisten ist es sogar scheißegal von den ganz Großen. Denkst du, in José Mourinho ist es wichtig, dass er Spieler entwickelt? Nee. Der braucht ordentliches Material und die knechtet er so her, dass sie halt irgendwas holen damit. Aber das dem Spieler entwickeln will der nicht. Ja. Und das ein viele der ganz Großen, ein selbst, also wirklich Welttrainer, ja, die können das nicht von sich behaupten. Aber Sebastian Hoeneß kann das und das ist seine größte Qualität. Ist genau das. Nicht, dass der mit der Mannschaft auch natürlich erfolgreich ist, sondern eben Spieler entwickeln.
Und bei der Ablösesumme finde ich auch noch krass, weil wir gucken ja auch immer, woher kommen die? Ist das ein Top-Talent aus Belgien? Der kommt aus England. Der kommt von Leicester City. Und auch das ist eigentlich normalerweise ein Zeichen dafür, dass du eher mal 10 zu viel bezahlst. Und also auch in der Hinsicht ein großer Deal. Und ich nehme es mal ganz frech raus, den Übergang zu nehmen von überragender Arbeit dann zu den neuen Marktwerten. Weil wir jetzt zum Beispiel auch einen Ramon Hendricks haben, der jetzt, da kann man überlegen, was man davon hält. Und ist nur ein Portal und so, aber 20 Millionen Marktwert stellt der mittlerweile hin bei transfermarkt.de. Der kam ja damals, glaube ich, auch für irgendwas unter einer Million.
700.000 Euro und ein Butterbrot.
Ja, das ist halt vollkommener Wahnsinn. Also ja, nicht nur er, gibt es ja viele Entwicklungen in die Richtung, dass wir auch einen Stiller haben auf sonst was für einen Marktwert. Und dafür müsste auch viel höher sein mit dem Update, aber ist halt mittlerweile in einem Alter, wo er es nicht mehr so wirklich bekommt. Leverding 40 Millionen Marktwert, auch der hatten schon viele abgeschrieben bei Union Berlin. Das ist schon alles eine krasse Nummer. Jeltsch bei 30 Millionen. Also ja.
Vor allem, also wenn man das, sage ich mal, gegeneinander aufrechnet, finde ich das einfach Wahnsinn. Also gerade Hendricks, finde ich, ist einfach, steht ja sinnbildlich dafür. Und auch an uns jetzt hier gerichtet, ne? Ich glaube, Ramon Hendricks lief auch bei uns oder in der Außenwahrnehmung und auch medial so eine lange, lange Zeit unter dem Radar. Und erst mit einer Zeit haben die Leute plötzlich gemerkt, was sich da gerade entwickelt hat. Und das finde ich fast das Beeindruckendste, dass Sebastian Hoeneß und sein Team es schaffen, solche Spieler fast schon hinter verschlossenen Türen besser zu machen. Und du siehst es dann einfach Woche zu Woche zu Woche. Deswegen spricht das einfach auch für die Trainingsarbeit, die nicht immer dann stattfindet, wenn irgendwelche Kameras oder Medienvertreter vor Ort sind. Und dass es diese Spieler dann auch schaffen, zu performen, wenn es drauf ankommt. Ich nehme auch da nochmal, also wie gesagt, wir können wirklich 4-5 Namen nennen. Ich nehme jetzt mal sinnbildlich dafür Ramon Hendricks raus und ich könnte auch viele Spiele nennen, aber ich nehme auch da jetzt mal einfach mal symbolisch dieses Spiel gegen Leipzig raus, was Ramon Hendricks an diesem Sonntagabend mit Diomonde veranstaltet hat. Auf größter Bühne in einem Topspiel, was manche Experten als sogenannte 6-Punkte-Spiel bezeichnen würden, Wahnsinn. Und gerade wenn man sich dann anschaut, was Diomonde wieder dann im Spiel darauf gemacht hat. Also,
der Marktwertsteigerung bekommen, massiv in der Bundesliga, der steht bei 75 Millionen mittlerweile.
So.
Das ist das Niveau an Spieler, mit dem der holländische Hiroki Ito, was den Transferwert und die Steigerung angeht, gehandhabt hat.
Mit Ito ging alles so ein bisschen los, ne, gerade was dann wirklich auch aus Steigerung angeht, aber auch zum Beispiel Angelo Stiller ist auch so ein Ding. U21-Nationalspieler lief auch so ein Stück weit unter dem Radar. Alle haben Endo nachgeweint und jetzt, schaut euch das mal an. Ich finde es schon sehr, sehr beeindruckend, von den Klassikern wie Undav und so gar nicht zu sprechen. Das zeigt halt, dass der VfB sportlich eine Entwicklung genommen hat. Und diese sportliche Entwicklung, und dann sind wir auf der Ebene, Philipp hat es angesprochen, Wohlgemut und Co., wenn sich die dann auch noch niederschlägt in den Finanzen, in dem, was du reinholst, in dem, was du so, dann bist du gut aufgestellt.
Und wie war das mit Philipps Mourinho-Einschub vorhin? Auch das ist ja was er in seinem legendären Pressekonferenz gesagt hat, mit Football Heritage, was man sich aufbaut, Standbeine, Spielerwerte, die über Jahre da sind. Auch das ist so ein Thema, was viele Vereine dann eben auf dem Niveau nicht immer hinkriegen.
So ist es.
Was so Freitagabend sehr spät, wenn alle schon im Halbschlaf sind, gerne im Fernsehen läuft, bei ZDF ist Aspekte und das ist so eine Kultursendung. Kultur bringen wir jetzt auch noch ein bisschen rein, Philipp. Denn ja,
der
du guckst
so viel Fernsehen, der Typ.
Du bist bei einer Ausstellung gewesen, beziehungsweise kannst du uns darüber was sagen. Das ist ja ein bisschen auch was für Connoisseure.
Ich war zugegen, ja, das ist korrekt. Wie ihr alle wisst, ist ja aktuell der VfB im Jahr 100 des Brustrings unterwegs. Gab ja viele Aktionen jetzt übers Jahr. Man hat den U-Bahn-Haltestellen umdekoriert und was weiß ich nicht alles gemacht. Und jetzt ist unter dem Dach der VfB-Stiftung Brustring der Herzen, hat man jetzt kooperiert mit dem Schauspiel Stuttgart, eines der größten und renommiertesten Schauspielhäuser Europas, steht mitten in unserem Städtle am Eckensee. Da ist jetzt eine Ausstellung für mehrere Wochen zu sehen, und zwar im kompletten Oberrang. Das ist wie so ein Rundlauf, das ist sehr schön. Und da geht es um Trikots, logischerweise. Also ein Trikot macht Geschichte, ist so ein bisschen das Motto dieser Ausstellung. Die wurde gestern feierlich eingeweiht, 150 geladene Gäste, und den Meißel haben sie auch reingelassen. Und
als Kulturredakteur
natürlich. Richtig, natürlich, ja. Natürlich. Nichts liegt mir ferner als das. Ja, aber er war trotzdem okay, und der Intendant hat gesprochen, Alex Werle. Es wurden auch, sag ich mal, eher zu solchen Anlässen eher atypische Themen angesprochen, NS-Vergangenheit des Clubs und so weiter. Also da wurden war rundum runde Veranstaltungen, und es sind halt wunderschöne Exponate zu sehen. Ja, da ist natürlich zum einen Flo Gauss, der Archivar und Historiker des Clubs, federführend unterwegs gewesen in der Zusammenstellung der verschiedenen Exponate über die verschiedenen Jahrzehnte, aber auch, und das ist geil, der VfB hat seine Fans mit eingebunden. So wie er es mit dem Kammerorchester gemacht hat, wo er die Ultras quasi auf den Oberrang gestellt hat, die zusammen mit dem Orchester dieses wahnsinnige Event dahingestellt haben, ist man jetzt auf die Trikotsammler des VfB Stuttgart zugegangen. Da gibt's ja einige. Matze Waffay kennt vielleicht der ein oder andere auch. Ist eher ein Bekannter aus der Szene, aus dieser Bubble. Ja, dieser Trikotsammler, VfB Trikotsammler. Und auch die haben aus ihren Fundus Exponate zur Verfügung gestellt, ja, um diese Ausstellung zu machen. Und das sind also auch so richtige Perlen dabei. Also es war mein Lieblingseck. Es gibt natürlich eine Ecke mit Kapitänen, und dann gibt es Brustring im Wandel der Zeit und aktuelle Sachen. Und dann gibt es aber das Thema Sondertrikots, Sonderfarben. Ja. Dieses Goldene aus den 90ern, damals gegen Feyenoord gespielt hat, dieses Spiel. Oder dieses lilane Adidas mit den weißen Streifen rechts, mit der Südmilch-Werbung drauf, das ein einziges Mal, glaube ich, überhaupt gespielt. Der VfB hat lila gespielt. Ja. Und grün und was ich, also richtig geiler Scheiß einfach, der Leuten, die eine, sag ich mal, eine Affinität zu diesem Thema Trikot haben, ist es ein richtig, richtig schönes, kleines Ausstellungsevent. Geht da bitte hin. Ihr könnt, das Schauspiel macht das cool, die VfB-Mitglieder, Dauerkarteninhaber oder Mitglieder des Kids Clubs kriegen eine sogenannte grüne Karte. Da steht jetzt kein Schiedsrichter, der euch die ins Gesicht hält, aber die grüne Karte ist quasi eine 50% Ermäßigung, dann zahlst du eigentlich gar nichts mehr, ja, und gehst dahin, kannst dir das anschauen. Und also beim Erzählen kriege ich Gänsehaut, weil es einfach wunderschön ist, das mal so zu sehen, und ich kann es einfach nicht mehr abwarten. Und ich hoffe, sie kriegen es diesmal echt noch hin. Ich weiß, da wird mit Hochdruck dann gerade geschafft, auch ist eins der Infrastrukturprojekte überhaupt vom VfB, dieses Museum hinzustellen. Weil wenn das dann mal irgendwann fertig ist und der Flo aus seinen Kellern und aus seinen Kisten dieses ganze geile Memorabilia-Zeug rausholen kann und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, das ist so dringend notwendig, dass der VfB sein eigenes Museum bekommt, dann wird dieses 100 Jahre Brustring-Jahr würdig abgeschlossen.
Ja, das ist ja schön. Ich krieg auch Gänsehaut gerade bei deinen Ausführungen, weil das zeigt einfach auch wieder mal aufs Neue, auch wenn wir an dieses Konzert denken vor ein paar Wochen, dass der VfB so viel mehr ist als nur eine Profimannschaft, die auf dem Platz steht und Fußball spielt, sondern der VfB ist absolutes Kulturgut, ist Teil hier fest verankert in der Region, bewegt die Herzen und die Menschen, und dass der VfB jetzt auch all das mit einbezieht, das finde ich eigentlich das Stärkste. Das hat man, finde ich, davor lange Jahre irgendwie liegen lassen, vielleicht sogar ein bisschen stiefmütterlich behandelt, und dass du das jetzt machst und den Leuten das auch zeigst, ich weiß noch, wie
könntest du als Redenschreiber für Alex Wirle anfangen. Das war jetzt ungefähr die Hälfte seiner Rede von gestern Abend.
Also, Herr Wirle, viele Grüße an der Stelle. E-Mail-Adresse sollte bekannt sein.
Ich hätte auch noch ein Zitat, das mir da einfällt tatsächlich. Das war nach dem Vizemeisterspiel im Finale gegen Gladbach, müsste es gewesen sein. Capo vorne und sagt dann auch, denkt bei unseren Reisen nächstes Jahr durch Europa ran, wie groß der VfB Stuttgart ist. Was für ein großer Verein der VfB Stuttgart ist. Und ich glaube, der hat da auch nicht nur das Sportliche gemeint.
Die entscheidende Frage, die ich an Philipp noch habe an der Stelle bei diesen ganzen Sondertrikots, ist auch das Fritzle-Trikot dort zu sehen? Erinnert sich jemand noch daran?
Ja, ich erinnere mich noch daran und ich meine nicht. Ich meine, sie haben es nicht gezeigt. Es, oder ich habe es übersehen. Also ich bin nur einmal durchgegangen, habe mir nicht so viel Zeit nehmen können, leider. Wir haben euch einen Artikel auf der Seite, da ist auch eine kleine Biga drin mit den besten Bildern von dem Abend. Julia von Foto Baumann war dabei, hat für uns Bilder gemacht. Aber geht einfach hin und findet selber raus. Es kostet jetzt keine Großbeträge. Geht da hin, schaut euch das an. Hat montags bis samstags offen, das Ding. Also auch die Öffnungszeiten findet ihr im Artikel. Den packen wir euch auch noch in die Shownotes, logischerweise. Und dann schaut es euch bitte selber an. Macht euch ein Bild vor Ort. Es lohnt sich.
Sehr gut. Wovon ich mir kein Bild machen will, ist, wie es im Tippspiel steht. Das ist nur am Rande. kicktipp.de/meinVfB. Weiterhin für euch der Place to be und dann natürlich die Info und der Hinweis info@meinVfB.de und unsere Social-Kanäle. Folgt uns da. Wir decken alles ab, was in den nächsten Tagen passiert, auch rund um die Länderspielpause. Und ihr Lieben, wer aufgepasst hat, wird gehört haben, dass das hier die Folge 399 ist und in der nächsten Woche was ansteht, nämlich die 400, Philipp.
Ja, und dann bin ich hoffentlich auch wieder fit und höre mich nicht an wie so ein, was weiß ich was, aber 400 Folgen Podcast-Start. Ja, wir machen eine Riesensause draus. Ja, ihr könnt noch Tickets kaufen, einige wenige Restkarten sind übrig und ja, es findet in der Schräglage statt. Ja, es wird ein DJ danach spielen. Ja, es gibt auch was zu trinken. Und ja, ich habe gestern auf dieser Trikotausstellung auch schon Leute getroffen, die Karten haben und sich sehr freuen und heiß sind auf das, was wir da nächste Woche hinstellen. Und wenn alles klappt, was wir uns so vorgenommen haben, dann wird das wirklich ein runder Abend. Ja? Und ich freue mich, euch zu sehen dann dort. Und für alle, denen es nicht reicht oder die kein Ticket mehr bekommen, die bekommst dann eben einen Tag später im Podcatcher ihres Vertrauens zum Beispiel zu hören.
So ist es. Felix und beziehungsweise wir drei sind auch schon seit Tagen auf tiefen Recherche, kramen in den Archiven, versuchen euch da wirklich ein schönes Programm hinzustellen.
Ich fand es am besten die Folgentitel-Rally, die Felix gemacht hat. Felix hat ein Papier erstellt mit den besten Folgentiteln aus im 400 Folgen Podcast, sehr schön. Ja.
Und er hat das Video ausgekramt, wie wir uns bei der 333 schön Schnäppchen eingeleert haben.
Also so Sonderfolgen haben wir schon gut getimt. 300 Kroatien, die 350 auch quasi ungeplant war Pokalsieg. Also ja, die 400 jetzt so. Das wird cool. Auch im Aufsager, den wir aufnehmen durften, habe ich es als Champions League betitelt wegen Mittwoch. Aber ja, 19 Uhr Anpfiff.
Seid dabei und da freuen wir uns drauf, mit euch diesen Tag und dieses Jubiläum zu begehen.
Link zu den Tickets gibt's auch in den Shownotes, logischerweise.
So ist das. Würde ich sagen, hey, mal wieder in der Dreierrunde.
Dein Wunder haben wir eine Stunde 12 gequatscht. Wenn wir sind ja, zu dritt hier, was?
Da kann man uns auch nicht aufhalten. Aber wir hoffen, euch hat Spaß gemacht und wir hoffen, euch nächste Woche zu sehen. Und wenn nicht, dann hören wir uns spätestens wieder in der nächsten Woche mit der Folge 400. Herr Meisel.
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Viele Grüße nach draußen und bis nächsten Mittwoch, Leute.
Herr Mahler, schönen Tag noch.
Bis Stuttgart dann. Ich freue mich, zurückzukehren.
Bis Stuttgart, bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.